Ja, wir möchten heute uns erinnern an die Geburt Jesu und eigentlich ist dieses Fest, diese Geburt Jesu, ein Reden Gottes zu dieser Welt. Als ich mir Gedanken gemacht habe, was soll man über Weihnachten sagen? Ich habe schon 30 Mal bestimmt über Weihnachten gepredigt und die Geschichte bleibt immer die gleiche. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was haben wir aus Weihnachten gemacht? Weihnachten findet zum Beispiel jetzt auch in Australien statt. Und in Australien gibt es keinen Schnee, da ist es jetzt Hochsommer. Sie stellen auch Tannenbäume auf und wahrscheinlich auch solche Lichterdekorationen und natürlich künstliche Weihnachtsbäume. Genau so, überall wo christliche Nationen sind, wird sehr wahrscheinlich heute Weihnachten gefeiert. Weihnachten, das ist eigentlich die Geburt, das Fest der Geburt des Retters der Welt. Und so könnte man auch die Frage stellen, was haben wir aus dem Rettungsplan der Menschheit gemacht? Nun, Weihnachten betrifft eigentlich, also angesprochen von Gottes Seite aus, ist die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit ist mit diesem Fest adressiert und gemeint. Warum? Weil Gott, der lebendige Gott, der dreieinige Gott, will eigentlich die ganze Menschheit mit seiner Botschaft erreichen. So, die Frage ist aber oft, Weihnachten betrifft die ganze Menschheit, aber was bedeutet das für mich? Was nützt das mir, fragen manche. Oder was bedeutet das für mich? Nun, für viele bedeutet Weihnachten gute Atmosphäre, schöne Stimmung, Lichter, viele Lichter, viel Dekoration. Es ist nicht Schlimmes, wenn wir unsere Wohnungen dekorieren, wenn die Städte sich verwandeln und ja, viel Licht dort ist. Nur ist es eben auch notwendig, dass wir bei all der schönen Stimmung, die wir ja irgendwo auch suchen, nachdem Tage der Hektik und der Vorbereitungen für dieses Fest stattgefunden haben, nachdem viele Weihnachtsfeiern und sonstige Anlässe stattgefunden haben. Nur ist es wichtig, bei alledem den Kern dieses Festes nicht zu verpassen. Bevor ich zu dem Text komme, möchte ich eine Geschichte vorlesen, eine Geschichte, die ich auch als Einleitung verstehen möchte für diese Botschaft. Und zwar geht es um ein Experiment mit Kindern. Manche kennen das, aber ich möchte es trotzdem vorlesen oder euch mitteilen, denn ich denke, das kann uns helfen, auch Weihnachten besser zu verstehen. Es geht nicht um Weihnachten, aber es hilft uns, Weihnachten besser zu verstehen. Und zwar geht es um ein Sprachexperiment. Der Staufer Kaiser Friedrich II., der lebte ungefähr um 1250 nach Christus in Palermo in Sizilien. Er wollte die Ursprache der Menschen herausfinden. Was ist die Ursprache des Menschen? Gibt es eine Ursprache? In einem Waisenhaus ließ er Findelkinder unterbringen und von Kinderpflegerinnen versorgen. Sie sollten die Säuglinge mit Nahrung und Fürsorge bestens hegen und pflegen. Nur eines durften die Pflegerinnen nicht tun, das war strengstens verboten: mit den Kindern ein Wort zu sprechen. Wenn die Kinder nie ein Wort in einer bestimmten Sprache hören, so dachte der Kaiser, würden sie eines Tages in der Ursprache der Menschen anfangen zu reden. Das Experiment brachte nicht die Ursprache der Menschen, wohl aber die Urbedürfnisse des Menschen an den Tag. Denn die Kinder verkümmerten und starben schließlich, trotz der guten Pflege und Ernährung. Da sehen wir, dass wir Menschen soziale Wesen sind, die Ansprache brauchen. Und das tut Gott. Gott spricht zu uns. Er schweigt nicht, sondern Weihnachten ist eine Offenbarung Gottes durch seinen Sohn. Er redet zu uns. Gott redet zu uns Menschen, und zwar zur ganzen Menschheit, zu allen Menschen. Denn der Hebräerbriefschreiber sagt Folgendes: Nachdem Gott, und da schaut er zurück in das Alte Testament, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten oder durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, nämlich in diesem Kind in der Krippe in Bethlehem, das zu einem Mann heranwuchs und der dieser Welt die frohe Botschaft, nämlich das Evangelium von Jesus, von ihm selbst, Jesus Christus, gebracht hat. Gott hat am Ende der Tage zu uns geredet. Und die Bibel versteht die Ende der Tage ab Christi Geburt und seiner Himmelfahrt danach, also die letzten circa 2000 Jahre. Und nun kommt dieser Text, den ich auch für heute Nachmittag so etwas in den Mittelpunkt rücken möchte. Gott hat in der Vergangenheit zu der Menschheit geredet und er redet weiterhin im und durch den Sohn. Gott redet durch Jesus Christus zu dieser Welt. Er redet durch und im Sohn. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. In anderen Worten, die Propheten haben vorausgesagt: Es wird ein Prophet kommen, 5. Mose 18. Ein Prophet wie Mose wird eines Tages kommen. Jesaja spricht vom Immanuel. Die Jungfrau wird einen Sohn gebären. Den sollst du Immanuel nennen. Die Jungfrau, also die noch nicht verheiratete Frau, das Wunder der Jungfrauengeburt, der Zeugung durch den Heiligen Geist, wurde vorausgesagt. Gott redet im Sohn. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Der Johannes schreibt in seinem Evangelium: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Im Anfang war das Wort. Gott hat bei der Schöpfung gesprochen: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott hat gesprochen und hat gesagt, da sollen Gestirne am Himmel sein. Und es kam so. Gott hat das Land vom Wasser getrennt. Und es war so. Und Gott hat die Tiere gemacht, die Pflanzenwelt und zum Schluss den Menschen. Gott hat gesprochen und es kam in Existenz. Gottes Wort ist ein kreatives Wort. Und Gottes Wort hat auch gesagt, es wird einer kommen, ein Gesalbter, ein Messias, auf den das Volk Israel gewartet hat. Der wird kommen. Und dieses Wort wurde Realität in der Geburt Jesu Christi in Bethlehem. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Realität. Menschen haben oft Pläne, aber die Realisierung kommt nie zustande. Manche träumen von Dingen, aber es wird nie wahr. Aber wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas zusagt, wenn Gott etwas verspricht, dann wird es auch kommen. Gott lügt nicht. Das Weihnachtsfest ist ein weltumfassendes Ereignis, das sogar in den Nachrichten kommt. Das ist eines der wenigen Feste, die auch in den säkulären Nachrichten erwähnt wird. Wenn auch nicht die Botschaft erwähnt wird, groß, aber zumindest, dass es stattgefunden hat oder stattfindet. Nun, was redet denn Gott zu den Menschen? Nun, schon im Namen dieses Kindes, nämlich Gott hat gesprochen, hat gesagt zu Maria, du wirst einen Sohn gebären und der wird groß sein. Und zu Josef wurde gesagt, dass er den Namen Jesus nennen soll. Denn, das ist die Auslegung des Namens, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Was redet denn Gott zu den Menschen? Nun, bei der Taufe hat Gott geredet. Eine Stimme vom Himmel sagt, dieser Jesus, der ich springe mal in der Zeit von Bethlehem, von der Geburt in die Zeit seines öffentlichen Wirkens, wo er 30 bis 33 Jahre alt war ungefähr. Und da heißt es, was redet Gott? Gott redet, Gott hat immer geredet, Gott hat immer wieder geredet. Und er hat geredet, damit die Menschen das Heil und Heilung finden. Und hier hat er geredet, als Johannes der Täufer am Jordan Menschen getauft hat und ihnen verkündigt hat, tut Buße, ändert euer Denken, ändert euer Leben. Und dann kam Jesus auch da an den Jordan und dann sagt Johannes, hey, ich müsste von dir getauft werden. Jesus sagt, hey, lass das jetzt einfach geschehen. Und er hat ihn getauft und dann öffnete sich der Himmel und dann kam eine Stimme, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Eine Stimme aus dem Jenseits hat in das Diesseits hineingesprochen, du bist mein geliebter Sohn. Und es gab Zeugen, die das gehört haben. Eine zweite Begebenheit, als Jesus mit seinen Jüngern nördlich von Galiläa unterwegs war, nahm er Petrus, Jakobus und Johannes mit und da wurde Jesus verklärt, wie wir sagen. Mose und Elia ist Jesus erschienen, die Jünger waren dabei und dann kam auch eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. In anderen Worten, hört auf das, was er sagt. Gott spricht, Gott Vater spricht zur Menschheit und sagt, hört auf das, was mein Sohn Jesus Christus sagt. Hört auf das und tut das. Gott ist ein Gott der Liebe. Aus Liebe spricht Gott zu uns Menschen. Wie wird Liebe ausgedrückt? Nun, der Apostel Johannes schreibt Folgendes. Denn so, und das kennen die meisten, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat diese Welt geliebt. Das sagt das Wort Gottes. Das heißt, da sind wir gemeint, du und ich. Wir sind Teil dieser Welt. Diese Welt von Beginn bis Ende dieser Welt. Gott hat und liebt diese Welt. Wir haben und wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben nicht an einen toten Gott, sondern an einen lebendigen Gott. Ein Gott, der lebt und der redet, der zu Menschen spricht, der Interesse am Leben eines Menschen hat, an deinem und meinem Leben. Er möchte Teil deines Lebens sein. Er zwingt sich aber nicht auf. Er setzt niemanden unter Druck. Aber er wirbt und sagt, schau mal, hör, ich liebe dich. Ich will das Beste für dein Leben. Ich habe dir das Leben geschenkt. Ich weiß, wie du empfindest. Hör auf meine Stimme, hör auf mein Wort. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und wisst ihr, die ihr Kinder habt, das liest sich so leicht, seinen Sohn gab. Er gab ihn, damit er am Kreuz sterben sollte. Wer von uns würde eines unserer Kinder geben, um dass so ein Weg geschehen würde? Ich glaube, das würde uns das Herz zerreißen. Und genau das wurde Maria gesagt. Ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Das Kind, das du gebierst, der Sohn, wird ein großer Mensch sein. Aber ein Schwert wird deine Seele durchdringen. In dieser gefallenen Welt gibt es viel Gutes, aber manches Schmerzvolle auch. Und die gute Nachricht ist, das Schmerzvolle wird enden. Wenn wir in die Ewigkeit kommen, wenn wir in den Himmel kommen, kein Schmerz, kein Tod, kein Leid und kein Geschrei mehr. Nichts mehr. Friede und Heilung und Gesundheit wird dort sein. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Hier steht, denn jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Also es besteht die Möglichkeit, dass Menschen verloren gehen. Das heißt, dass sie das Ziel der ewigen Wohnung im Himmel verpassen. Man kann verloren gehen. Es gibt ja Leute, die glauben das nicht. Die sagen, ach, Gott ist so gut und so lieb, kommen alle in den Himmel. Aber hier steht, damit jeder, der an ihn glaubt, Glaube ist der Schlüssel und der Zugang zum Herzen Gottes. Glaube. Das heißt, den Worten Gottes zu vertrauen. Aber wie sollen wir den Worten Gottes vertrauen, wenn wir nicht wissen, was in diesem Buch drin steht? Weil hier steht drin, wer Gott ist. Wir müssen, oder wir sollten, und wenn wir Gott lieben, dann lieben wir auch dieses Buch. Damit jeder, der an ihn glaubt, der das, was da drin steht, glaubt, weil das beschreibt Gott, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ewig in der Gemeinschaft mit Gott im Himmel sein darf. An einem Ort des Friedens, des Glücks, der Freude. In Gemeinschaft mit Jesus. Das ist Gottes Wunsch. Das ist der Gott der Liebe. Gott gab seinen Sohn, nochmals, es sagt sich so leicht, aber es hat für Maria Schmerzen bedeutet. Wie drückt sich Liebe aus? Wie drückt sich Gottes Liebe aus? Wie drückt sich die Liebe zum Untermenschen aus? Die Liebe ist bereit zu geben. Viele Leute suchen nach Glück und Liebe und sie meinen damit, da muss jemand sein, der mich glücklich macht, der mich liebt, der mir was gibt. Die Liebe ist bereit zu geben, statt zu fordern, Erwartungen zu haben. In Philipper 2, 6 bis 8, ich lese das jetzt nicht, da steht sinngemäß drin, dieselbe Gesinnung sei in euch, die auch in Christus war. Also ihr sollt dieselbe Denkweise, dieselbe Mentalität, dieselbe Einstellung, dieselbe Gesinnung haben, wie Jesus hatte. Was war das für eine Gesinnung? Er hat die Herrlichkeit im Himmel nicht für einen festzuhaltenden Raub betrachtet. Also er hat sich nicht an seinen Thron geklammert und hat gesagt, ich bleibe im Himmel. Ich will nicht auf diese Erde kommen. Das soll jemand anders machen. Hier ist doch schön. Nein, er hat das nicht festgehalten, sondern er hat losgelassen. Er hat verzichtet. Er hat seine Komfortzone im Himmel verlassen. Komfortzone heißt, wisst ihr, wie bei uns in Deutschland gibt es manche Leute, die auch gut begütert sind und finanziell gut ausgestattet. Und da kannst du dir viel Komfort leisten. Komfort. Früher war das so, wenn du ein Auto gekauft hast, dann hatte das 4 Gänge, Bremse, Gaspedal und Steuerrad. Und dann, wenn du Glück gehabt hast, hat die Heizung gut funktioniert und das war's dann. Und irgendwann kamen die Komfortelemente, ein Fünfganggetriebe oder ein Sechsganggetriebe. Das war was ganz Besonderes, als ich junger Mann war. Und dann irgendwann kamen elektrische Fensterheber. Irgendwann kamen bessere Scheinwerfer. Irgendwann kamen noch Metalliclackierungen und, immer mehr Komfort. Bequeme, heizbare Sitze und. Versteht ihr? Komfort. Wenn es immer bequemer wird. Und schöner und gut und besser. Jesus hat diese Komfortzone im Himmel verlassen, um unseretwillen. Um unseretwillen hat er das getan. Er hat verzichtet auf diese Herrlichkeit. Er hat schon damit ein Opfer gebracht, geschweige denn seinen Weg der Ablehnung und der Anfeindung, sogar seinen Weg ans Kreuz. Er war opferbereit und war bereit zu verzichten. Und das sind auch Elemente, die in unserem Glaubensleben stattfinden können. Teilweise. Es muss nicht immer so sein, aber es kann Momente, Phasen geben, wo auch von uns Opferbereitschaft verlangt wird, um Jesu willen, um der Liebe zu Gott willen. Die Liebe, wie drückt sich Liebe aus? Ich möchte ganz kurz eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, ansprechen, die auch die viele kennen. Wenn ich sage, der barmherzige Samariter, dann wissen die meisten, was gemeint ist. Das erzählt man teilweise schon den Kindern in der Kinderstunde. Da kam ein Mensch zu Jesus und hat gesagt, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und Jesus hat ihm geantwortet und hat dann anschließend diese Geschichte erzählt. Da war ein Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinab reiste. Das war, Jerusalem liegt auf dem Gebirge Judäa und Jericho liegt am Toten Meer. Das ist einige 100 Meter tiefer. Und auf diesem Weg geht es durch Schluchten, durch ein Wadi. Und da in diesen Klüften können sich gut Räuber verstecken. So, dieser Mann reiste diesen gefährlichen Weg und er fiel unter die Räuber. Die Räuber haben ihn niedergeschlagen, er lag da bewusstlos, wahrscheinlich blutend. Und da kam ein Priester vorbei, er sah diesen Verunglückten und ging auf der anderen Straßenseite weiter. Dann kam ein Levit, einer, der im Tempel Dienst tat, auch ein religiöser Mensch, der kam auch vorbei, sah diesen Verletzten und ging auch an der anderen Straßenseite weiter. Und dann kam ein Samariter. Die Samariter, das ist so ähnlich, das war so kein richtiger Jude, sondern das war so Mischvolk, ja, ein Mischling. Das waren Leute, die eigentlich eher verachtet waren. Es ist schwer zu erklären. Ich möchte jetzt nicht sagen, das war wie ein Ausländer oder so etwas. Wir wollen ja nicht rassistisch sein. Aber irgendwie, die Samariter waren von den Juden verachtet, zumindest. Und dieser Samariter sieht diesen Verletzten, er geht hin. Es heißt, aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, zu diesem Verletzten, und als er ihn sah, und jetzt kommt das, was wichtig ist, er wurde innerlich bewegt. Dieser Samariter war ein Mensch mit Herz, mit Gefühlen, mit Mitgefühl. Er wurde innerlich bewegt. Es war ihm nicht egal, dass da jemand leidet, dass da jemand verletzt ist, dass da jemand Hilfe braucht. Er war innerlich bewegt, er war angesprochen. Und er trat hinzu und verband seine Wunden, goss Öl hinein, er packte ihn auf sein Tier und brachte ihn zur Herberge. Und dort bezahlte er noch für 2 Tagessätze Geld, damit dieser Verwundete weitergepflegt werden konnte. Und sagte, wenn es noch mehr kostet, werde ich die Kosten übernehmen. Was hätten wir getan? Wären wir auch vorbeigelaufen auf der anderen Straßenseite und hätten weggeschaut, um die eigene Haut zu retten? Oder hätten wir Mitleid gehabt, Erbarmen, wären hingegangen und hätten diesem Verwundeten geholfen? Jesus fragt ihn, wer von diesen 3 war der Nächste gewesen? Weil die Bibel sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Für uns selbst ja nur das Beste, oder? Hallo? Sind wir mal ehrlich. Für uns selbst? Ja, das Beste. Also uns soll es doch gut gehen, oder? Also wenn wir psychisch gesund sind, tun wir unserem Leib Gutes. Wir sollen ihn auch pflegen und erhalten. Die Liebe, so drückt sich Liebe aus, mit Mitgefühl. Das nennt man Erbarmen, Barmherzigkeit. Das ist die eine Art. Liebe drückt sich mit Mitgefühl aus. Die Bibel berichtet uns auch, dass Jesus Mitgefühl hatte. Es wird uns berichtet im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, 35 bis 38, da wird so eine Zusammenfassung gebracht, vielleicht von Jesu anfänglicher Dienstzeit. Da heißt es, und Jesus zog umher, lehrte, predigte und heilte. Lehrte, das heißt, er redete mit Menschen. Predigen, das heißt, er sprach mit Menschen. Wir haben wieder Gottes Reden, das Wort Gottes. Die Ansprache durch Gott. Gott schweigt nicht. Gott redet zu uns Menschen. Er will zu uns allen, zu dir und mir sprechen. Individuell. Jesus hat gelehrt, gepredigt, aber er hat nicht nur geredet, sondern er hat auch geheilt. Er hat Menschen geholfen. Wahrscheinlich waren auch Menschen dabei, die eine Arztrechnung hätten gar nicht bezahlen können. Die zu arm waren. Jesus hat nicht auf den sozialen Stand geachtet. Er hat Menschen geheilt, den blinden Bartimäus, die blutflüssige Frau. Er hat sogar den gestorbenen Jüngling von Nain auferweckt. Und. Dann heißt es, also er zog umher, lehrte, predigte, heilte. Als er aber die Volksmenge sah, seine Zuhörerschaft, die Volksmenge, wurde er innerlich bewegt. Er sah diese Menschen und er sah in diesen Menschen Folgendes. Er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Erschöpft und verschmachtet. Ausgepowert. Jesus war innerlich bewegt. Er hatte Mitgefühl. Er half ihnen. Er heilte viele. Er redete zu ihnen in Liebe. Jesus er hat geweint, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Er nahm Anteil. Das bedeutet, Anteil nehmen heißt auch barmherzig sein. Als jemand gestorben war, nahm er Anteil. Er trauerte damit. Und er hat auch den Lazarus wieder auferweckt. Er nahm Anteil mit den Menschen, mit ihrem Leben, als eine Hochzeit in Kana war. Da war er mit seiner Mutter bei dieser Hochzeitsgesellschaft und hat mitgefeiert. Er freute sich mit diesem Ehepaar. Und so weiter. Anteil nehmen heißt auch, ja, wenn ein Kind geboren wird, sich mitfreuen, ja. Sich Anteil nehmen. Innerlich beteiligt sein an dem, was da geschieht. Wisst ihr, das ist nicht immer so einfach. Die zum Beispiel keinen Partner oder Partnerin gefunden haben, zur Hochzeit eingeladen werden. Da denken manche, hey, warum ist es mir nicht passiert? Ich will doch auch jemand. Jetzt soll ich mich freuen mit den anderen. Ich bin frustriert. Es ist gar nicht so einfach, sich zu freuen manchmal. Das kann man nur, wenn man selbstlos ist, wenn man los ist von sich selber, wenn man bestimmter Dinge abgestorben ist, wenn man das überwunden hat. Oder wenn jemand irgendwie zu Geld kommt, geschenkt oder geerbt, warum ist es mir nicht passiert? Hey, ich möchte auch. Ja? Wir denken oft selbstbezogen. Aber sich mitfreuen, wenn es anderen gut geht. Können wir das? Sind wir in der Lage oder nicht? Ja, wenn wir das Wort Gottes, wenn wir den Geist Gottes haben, wenn wir geheiligt sind, dann können wir es. Sagen, oh, ich freue mich mit dir. Das ist super. Schön, dass Gott es gut mit dir meint. Ja. Wisst ihr, Jesus war innerlich bewegt. Aber auch wir Menschen sollen innerlich bewegt sein. Und ich möchte nur eine zweite Begebenheit erwähnen, eine zweite Geschichte, die Jesus auch erzählt hat. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr kennt die Geschichte. Der Mann, der Vater hatte zwei Söhne. Einer war sehr fleißig und der andere war, ich glaube, das war der Jüngere, der sagt, hey Vater, also bei dir arbeiten, das ist nicht so interessant. Ich hätte gern mein Vermögen, mein Erbe und ich würde mal gerne so die Welt bereisen. Ich würde gerne mal verreisen. Gib mir doch mein Erbe. Und der Vater tut das. Also ich würde mal sagen, mancher schwäbische Vater würde das nicht tun. Er würde sagen, hey, wenn du gehen willst, dann geh halt. Aber das mit dem Erbe, da warten wir mal noch ein Stückchen. Aber dieser Vater gibt ihm das Erbe. Ich vermute mal, dieser Vater ahnt, was passieren wird. Er kann das vorausahnen, was geschehen wird. Es ist nämlich genau das, dieser Sohn, der hat plötzlich viele Freunde. Du, wenn du Geld hast, hast du mal plötzlich viele Freunde, die alle Anteil haben möchten an diesem deinem schönen Geld. Und dann kam es so weit, dass dieses Geld verbraucht war. Und leider kam dann auch noch eine Teuerungs-, also eine Zeit, wo die Leute arm wurden, weil die Wirtschaft nicht mehr funktionierte. Und jetzt plötzlich hatte dieser Sohn kein Geld mehr und auch die Freunde waren weg. Und jetzt musste er irgendwo bei einem Bauern um Arbeit bitten und der schickte ihn, die Schweine zu hüten. Und dann hat er die Schweine gehütet und hätte gerne das gegessen, er hatte Hunger, das, was die Schweine gefressen haben. Das hätte er gern gegessen, aber niemand gab es ihm. Und so hungrig und die Schweine beobachtend und zurückdenken, hey, wo komme ich her? Ich habe ja eigentlich noch einen Vater irgendwo. Dann sagt er in seinem Herzen, ich will zurück zu meinem Vater. Ich werde ihm sagen, ich bin gar nicht wert, dein Sohn zu heißen. Aber lass mich bei dir arbeiten. Du hast andere Arbeit, wie hier die Schweine zu hüten. Und so geht es, dass dieser Sohn zurückgeht zum Vater. Und wisst ihr, was passiert? Als er, dieser Sohn, aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde, wisst ihr, was passiert? Der Vater hat nicht gesagt, hey, du Schlawiner, was machst du? Was suchst du hier? Du hast das Erbe verprasst, mach, dass du wegkommst. Nein, was steht da? Er wurde innerlich bewegt. Er hat Mitleid mit ihm gehabt. Er hat ein Herz für seinen Sohn gehabt. Der Sohn war gefallen, der Sohn war falsche Wege gegangen. Aber der Vater wartet auf seinen Sohn. Er wurde innerlich bewegt. Und dann heißt es, und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der ihm das Vermögen verprasst hatte. Als ob das gar nicht geschehen wäre. Als ob das nicht geschehen wäre. Er liebt ihn. Göttliche Liebe ist bedingungslos. Die göttliche Liebe will das Beste für dich, ohne Gegenleistung zu erfordern und zu verlangen. Gott liebt bedingungslos. Das verändert Menschen. Das verändert uns. Wenn jemand dich liebt und zu dir steht und dich nicht fallen lässt oder nicht sich distanziert, das verändert uns. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist die Frage, sind wir noch in der Lage, innerlich bewegt zu sein? Oder wie ist es? Können wir noch innerlich bewegt sein über manche Not um uns herum? Oder sind wir teilweise abgestumpft oder abgehärtet? Dass sich bei uns keine Gefühlsregung des Mitleids und des Erbarmens mehr findet. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir mit Gott in Ordnung sind, wenn unser Herz bei Gottes Herz ist, unser Ohr an Gottes Stimme ist, wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, kann uns die Not dieser Welt nicht kalt lassen. Es kann uns nicht egal sein. Denn Gott ist es nicht egal. Und wir werden, wenn wir im Willen Gottes leben, dann werden wir auch am Herzen Gottes sein und werden denken, wie Gott denkt und sehen, wie Gott sieht und handeln, wie Gott handeln würde. Dann wäre Himmel auf Erden. Wenn wir so leben würden, wie Gott leben würde. Was würde Jesus tun? Es gibt eine Bewegung, eine Evangelisationsbewegung, die sagt, hey, was würde in dieser Situation Jesus tun? Das hilft uns, wenn wir so denken. Also ich saß neulich vorm Fernseher und da kamen wieder Berichte, dass in den Krieg, im Ukraine-Krieg. Tausende von Soldaten sterben auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Und also ich dachte mir, also im Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Und bei Krieg gibt es normalerweise keine Sieger und keine Gewinner. Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, sagt man. Aber eines weiß ich, und auch in der Geschichte, ich möchte nur ganz kurz euch den Punkt weitergeben. Bei den Briten gab es Generäle, die haben versucht, ihre Soldaten zu schonen. Nur die nötigste Gefahr zu minimieren, dass so wenig Soldaten wie möglich sterben mussten. Die haben ein Herz gehabt für ihre Truppen. Aber hier in diesem Krieg scheint es so, als ob da Herzlosigkeit herrscht. Ohne mit der Wimper zu zucken, werden Leute in den Tod geschickt. Massenhaft Leute, Soldaten als Kanonenfutter, Leben genommen. Das kann nicht barmherzig sein. Das kann nicht Gott gefallen. Das kann nicht gut sein. Die Frage ist, wie denken wir, wenn Lebewesen gequält werden, wenn Tiere gequält werden, die sich nicht wehren können, wenn Menschen gefoltert werden, haben wir ein Herz dafür? Können wir vielleicht sogar darüber weinen, weil so etwas geschieht? Weil die betroffen sind, sind vielleicht auch am Weinen und am Schreien und am Leiden. Vielleicht auch noch eine andere Perspektive. Das Evangelium gilt der ganzen Welt, diesem Globus, alle Menschen, überall. Das ist, geht in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Das war der Auftrag Jesu. Ich möchte einen letzten kurzen Gedanken anführen. In Römer 12,1 heißt es, da wird von Gottes Barmherzigkeit Taten berichtet. Da heißt es, ich habe euch, Paulus schreibt es an die Gemeinde in Rom, ich habe euch vor Augen geführt, in Kapitel 1 bis 11 des Römerbriefs, vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist oder wie groß Gottes Barmherzigkeit ist. Was steht denn in Römer 1 bis 11? In Römer 1 bis 11 steht, dass Gott die Sünde hasst. Römer 1, 18. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er liebt uns Menschen, aber er liebt dieses Krebsgeschwür der Sünde in uns Menschen. Das ist der Unterschied. Er hasst nicht uns Menschen, aber er hasst die Sünde, die uns kaputt machen will. Diese Sünde hat uns die Gemeinschaft mit Gott zerstört und geraubt. Wir Menschen haben durch die Sünde die Herrlichkeit Gottes verloren, sagt Römer 3,23. Aber durch Jesus haben wir wieder Frieden mit Gott gefunden. Wir sind in die richtige Stellung vor Gott zurückgekommen. Da wir gerecht sind vor Gott, haben wir Frieden mit Gott. Friede mit Gott haben wir. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, Römer 5,5. Gott hat uns gesagt, pass auf, ich habe dich schon geliebt, als du nur ein Sünder warst. Vorlaufende Gnade. Dann, das Geschenk des ewigen Lebens ist eine Gnadengabe, ein Gnadengeschenk. Der Lohn für die Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben. Das Geschenk Gottes ist ewiges Leben. Ein Geschenk ist es. Hallo, wir müssen da nichts tun, als nur annehmen. Es gibt ja Leute, die Probleme haben, sich was schenken zu lassen. Das gibt es auch. Ich würde auch nichts annehmen, wenn es manipulativ ist. Aber wenn es ehrlich gemeint ist, würde ich schon ein Geschenk annehmen. Gott will uns das ewige Leben schenken. Das ist ein Geschenk aufgrund des Glaubens. Er hat uns den Schuldbrief zerrissen, Kolosser 2, 13, 14. Stell dir vor, Gott hat am Kreuz alle Schuld getragen, er hat sie für uns beseitigt. Er hat die Mächte besiegt, diese feindlichen Mächte. Und er hat unseren Schuldbrief zerrissen, stell dir vor, wenn wir an ihn glauben. Und er hat uns eine Kraftausrüstung versprochen. Kraft, heilig zu leben, richtig zu leben, gut zu leben. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen, steht da. Diese Wahrheiten, die ich gerade erzählt habe aus dem Römerbrief, das sind die Barmherzigkeitstaten Gottes. Das ist Barmherzigkeitshandeln Gottes. Wir haben es nicht verdient, aber er gibt es uns. Er schenkt es uns aufgrund unseres Glaubens. Nochmals, was Gott tut, dieses Heilshandeln, ist Barmherzigkeitstat Gottes. So wie der Samariter den Verwundeten betreut hat, so will Gott diese verwundete, geschundene, leidende Welt betreuen. Aber nur, wenn sie das will. Ich denke an den geschundenen Kontinent Afrika, wo viel Not und Leid ist. Gott will dort helfen. Das sind die Barmherzigkeitstaten Gottes. Gott will Menschen helfen und heilen. Das Liebesangebot und. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott redet zu uns. Was würde passieren? Das ist mein Schlusswort. Was würde passieren, wenn Gott nicht mehr reden würde? Denken wir an Kaiser Friedrich II. Die Kinder sind gestorben. Es ist unerträglich, wenn man nicht mehr angesprochen wird. Gott will uns ansprechen. Gott wird es tun. Er wird es so lange tun, solange die Gnadenzeit stattfindet. Aber auch diese Gnadenzeit wird irgendwann ein Ende haben. Solange noch Gnadenzeit ist, solange steht dieses Angebot Gottes, komm, komm. Komm zu Gott. Das sagt das Evangelium, das ist die Einladung. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist das Angebot Jesu. Er lädt uns ein. Er schickt eine Einladung. Das Evangelium ist eine Einladung, zu Gott zu kommen. Wir können diese Einladung annehmen oder wir können sie ablehnen. Wir haben das Recht dazu. Gott respektiert uns sogar, wenn wir diese Einladung ablehnen. Aber annehmen oder ablehnen hat beides Konsequenzen. Und wohl uns, wenn wir uns öffnen und diese Einladung annehmen und Jesus Christus in unser Leben aufnehmen und Jesus Herr sein lassen in unserem Leben. Das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Also die ist viel intensiver und tiefer als nur Dekoration und gut essen. Versteht ihr? Dekoration und gut essen ist nicht falsch. Aber Jesus will mehr mit Weihnachten sagen. Er will, dass wir uns unser Herz öffnen, dass er Zugang hat zu unserem Herzen. Dass er uns führen und leiten darf durch dieses Leben. Er kennt die Zukunft, wir nicht. Wir sehen nur kurzfristig. So, Wenn Gott nicht mehr reden würde, was dann, wenn man zu einem Mensch nicht keine liebevollen Worte spricht, dann geht er zugrunde. Und wenn sie noch so viel zu essen haben, solche Kinder, wenn du nicht redest, wenn du so etwas, das ist eigentlich seelische Grausamkeit, wenn man nicht mehr miteinander redet. Was lösen Gottes Barmherzigkeit-Taten in uns aus? Was löst diese Botschaft, diese frohe Botschaft in uns aus? Das ist die Frage. Ist es vermehrte Liebe zu Gott? Ist es der Wunsch nach mehr Nähe zu Gott? Nach Zeit mit Gott zu verbringen im Gebet? Ist das das Ergebnis dieser Botschaft? Paulus schreibt an die Römer: Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit-Taten Gottes, eure Leiber Gott zur Verfügung stellen. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. In anderen Worten, wir hören die Botschaft, wir nehmen sie rational wahr. Gott will, dass wir emotional berührt sind von der Botschaft. Und das Ergebnis ist, dass wir motiviert sind, zu handeln, etwas zu tun, nämlich uns Gott zur Verfügung zu stellen. Dass wir uns zur Verfügung zu stellen als ein lebendiges Opfer, als Menschen, die Gott zur Verfügung stellen, sein Reich zu bauen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr arbeiten, dass wir nicht Familie haben und so weiter. Aber es heißt, dass unser Herz dem Herrn gehört. Und egal, was wir tun, ist unser Gottesdienst. Wenn du in der Arbeit bist, dann ehrst du Gott, indem du gute Arbeit leistest. Wenn du als Mutter Mittagessen kochst, dann machst du es gut, weil du ein Segen sein willst für deine Familie. Und. Alles meinem Gott zu ehren, ihm sein Lob und er zu mehren. Soli Deo Gloria, da gibt es ein Lied. Gott allein sei die Ehre über allem. Und das ist auch Weihnachten. Gott hat die himmlischen Heerscharen, Gott hat den Vorhang beim Himmel geöffnet. Die himmlischen Heerscharen sind auf dieses Hirtenfeld gekommen. Die haben gesungen. Das erinnert mich an das Weihnachtsoratorium. Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, der Retter des Volkes. Der Himmel öffnet sich. Und wisst ihr, was passiert ist? Der Himmel hat sich für die geöffnet, deren Herzen offen waren, für die Hirten. In Jerusalem, in der Hauptstadt, ist man erschrocken über diese Botschaft. Erschrocken, sie haben Angst bekommen. Ein Konkurrent ist geboren, ein Königskind. Der nimmt mir meinen Platz, der muss weg. Und dann kam der Kindermord. Aber das wäre eine andere Predigt, das lassen wir. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte noch kurz ein Gebet sprechen und dann singen wir noch ein Lied. Herr Jesus, danke jetzt einfach für Weihnachten. Danke für die Geburt deines Sohnes. Danke für die Geburt des Retters. Danke, Herr. Du bist ein guter Gott. Wir wollen an deiner Güte nicht zweifeln, sondern, Herr, wir möchten dich ehren und dich groß machen. Und dass du weiterhin ein Segen sein kannst für diese Welt, für diese Gemeinde, für unser Leben. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen, wir singen noch ein Lied und dann sind wir schon am Ende des Gottesdienstes.